Wer von euch hat zu Hause Bilder hängen? Einmal melden. Wer von euch hat zu Hause Bilder hängen? Okay. Wer von euch hat Fotos zu Hause hängen? Okay. Gemalte Sachen eher? Okay. Print, Drucksachen, verschiedene Sachen haben wir zu Hause hängen. Es gibt ja auch so Landschaftsbilder und von der Natur. Und wenn ich dann so vor so einem Bild stehe, wo Natur abgebildet ist, mir das angucke, und ich komme am nächsten Tag wieder, dann sieht das noch genauso aus wie vorher. Und wenn ich da gegen meinen Garten gehe und ich gehe da heute rein, bin heute an und ich gehe morgen wieder rein, gucke, dann sieht der ganz anders aus. Und das schätze ich so am Garten, an der Natur, wenn man sich die betrachtet, dass sich das immer verändert. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht aus unserem Garten, müssen wir mal anschauen können. Zucchini, Aubergine. Und was haben wir noch? Ah, links die Feige, haben wir auch was abgeschnitten heute Morgen, ist aber groß genug. Äpfel, gut, das ist vom letzten Jahr, ja, gibt es schon reichlich Äpfel und Weintrauben. Also ich finde es cool, Garten zu gestalten, Sachen zu pflanzen und zu merken, wie das wächst und sich entwickelt. Ihr dürft heute auch etwas kreativ werden, wir haben es schon gehört. Justus, kannst du mal die Blätter verteilen, bevor die Tische anmalen? Und das Thema ist heute zum Gestalten dieser Blätter ist das Thema Garten. Das heißt, ihr seid eingeladen, jung, alt, während der Predigt. Wir hören einige Texte aus der Bibel und machen so ein bisschen so eine Betrachtung vom Thema Garten in der Bibel, wenn ihr möchtet, kreativ zu werden. Und ihr könnt einfach einen Garten draufmalen, was Grünes, einfach bunt malen. Ihr könnt aber auch so im Laufe der Predigt gucken, was kommt euch so, was möchtet ihr vielleicht aufs Papier bringen. Herzliche Einladung dazu. Ein Tisch ist noch frei, wenn man möchte. Fühlt euch nicht gezwungen, aber vielleicht auch mal eine Idee, nicht nur zuzuhören, sondern auch mal was dabei zu tun. Wir schauen uns Texte an. Hier ist der erste Text zu einem Garten, den wir in der Bibel lesen. 1. Mose Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden, in Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Ich finde es so spannend, was da steht, dass Gott pflanzte. Vorher ist ja irgendwie Gott spricht und es geschieht. Und wir bekommen so im ersten Kapitel, was Sönke vorgelesen hat, Gott den großen Schöpfer vor Augen gemalt, der da ein Wort sagt und alles passiert. Und jetzt lese ich diesen Text und sehe ein ganz anderes Berufsbild von Gott. Nicht mehr Schöpfer, auch nicht irgendwie Töpfer oder Chirurg, sondern Gärtner. Gott pflanzt, das hat irgendwie für mich mehr als nur er spricht und etwas passiert. Ich stelle mir so ein bisschen Gott mit so einer Gartenschaufel vor, wie er diesen Garten anlegt, gestaltet, wie er einen Plan hat davon, wie er diese Natur gestalten möchte. Und es ist nicht mehr nur unberührte Natur, nicht nur Wildnis, sondern ein Plan dahinter, wie er diesen Ort entwickeln möchte. Es gibt ein Bewässerungssystem dabei, sodass alles gut versorgt ist. Gott pflanzt. Gott hat eine Vorstellung. Gott kreiert etwas und dort hinein setzt er den Menschen. Nicht nur einfach ausgesetzt in der Wildnis, sondern er baut, er pflanzt, er gestaltet einen Lebensraum für die Menschen. Dort hinein stellt er den Menschen und der Mensch darf das so empfangen und fortführen, das Werk, das Gott begonnen hat. Und dieser Garten ist ein besonderer Ort. Es ist ein Ort der Gemeinschaft. Es ist der Ort, wo Gott den Menschen begegnen möchte. Er hätte auch ein Haus bauen können und sagen, hier hat er eine Kirche, da können wir uns irgendwie treffen sonntags. Nein, er gestaltet einen Garten. Und das ist der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Ein Ort der Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott und auch untereinander. Adam und Eva dürfen diesen Garten entdecken und erleben. Es ist aber nicht nur ein Ort der Gemeinschaft, es ist auch ein Ort zum Genießen. Gott lässt Bäume in dem Garten wachsen. Und das sind schöne Bäume. Das ist ein nettes Detail. Nicht nur, da wachsen Bäume, okay, welche Bäume wachsen da, sondern er lässt schöne Bäume dort wachsen. Das heißt, dieser Ort, wo er seine Menschen hineinstellt, ist nicht nur irgendein Ort, wo man sich irgendwie aufhalten kann, sondern es ist ein schöner Ort, wo besondere Sachen wachsen, wo man etwas auch ein Stück weit so erleben darf von der Schöpfung Gottes und von der Schönheit Gottes. Gott schafft Orte zum Genießen für seine Menschen. Irgendwie scheint ihm was an uns zu liegen, wenn er so einen Ort gestaltet für die ersten Menschen. Und das Dritte, es ist auch ein Ort zur Versorgung. Und wieder spannend, wieder Details, da wachsen nicht nur Früchte, man kann ja von allem Möglichen leben und überleben, aber es wachsen köstliche Früchte dort. Lecker Essen für die Menschen. Gott ist nicht nur so, das reicht gerade und das ist ja auch in Ordnung, nicht so pragmatisch, wie ich manchmal bin, das passt schon, sondern er ist ein Künstler und schafft einen wunderschönen Lebensraum für die Menschen, in denen er ihnen begegnen möchte. Ein Ort, den sie genießen können, wo etwas mehr da ist, als es braucht. Und ein Ort, in dem sie versorgt sind. Cool, Gott, wie der auch so unterwegs ist. Der zweite Text. Der Garten als Versteck. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ist das ein schönes Bild? So ein sanfter Windhauch geht durch den Garten und Gott, man hört seine Schritte in dem Garten, diesen Ort der Begegnung. Was machen Adam und Eva? Sie verstecken sich vor ihm hinter den Bäumen. In den alten Bildnissen aus der Kirchengeschichte haben wir oft die Feige, so das große Feigenblatt, so als Schutz für Adam und Eva, dass sie so ihre Scham verdecken können. Und man sieht schon ein paar Feigen auch hier dran. Eigentlich war das so gedacht als Versorgung, Genießen. Wir haben schon die ersten reifen Feigen, die bei uns jetzt wachsen. Und wenn du so eine reife Feige hast, ne, die schon ein bisschen runterhängt, weil sie schon weich geworden ist, die ist so süß und so lecker, ist wirklich köstlich. Und das war die Idee von Gott, eine wunderschöne Art zu leben. Und jetzt verstecken sie sich hinter den Bäumen. Jetzt ist der Garten nicht mehr der schöne Lebensort, der Lebensraum, den man genießt, wo man, oh, da kommt Gott, wir können mit ihm reden, sondern da kommt Gott, wir müssen uns verstecken. Und ich frage mich, was ist passiert? Das ist ja jetzt das dritte Kapitel. Was ist zwischen dem zweiten und dritten Kapitel passiert, dass aus diesem Ort des Lebens irgendwie so ein Ort der Angst geworden ist, wo der Garten auf einmal als Versteck dienen muss? Was ist da passiert zwischen diesen Kapiteln? Wieso ist auf einmal so eine Angst vor Gott? Adam und Eva haben sich gegen den Willen Gottes entschieden. Sie haben nicht Gott ins Zentrum gestellt, sondern sich selbst. Und obwohl sie gefühlt schon alles hatten, ihnen an nichts fehlte, wollten sie noch mehr. Und das führt sie aus diesem Garten des Lebens in das Reich des Todes. In diesem Garten steht der Baum des Lebens. Das heißt, dort, wo Gott ist, da ist das Leben. Und jetzt müssen sie diesen Ort verlassen, müssen ja ein Stück weit von Gott getrennt werden, weil sie sich gegen ihn entschieden haben. Der Garten als Versteck, ein ganz anderes Bild als am Anfang. Wir springen etwas weiter in der Bibel. Der Garten als Bild der Erneuerung. Dort steht, der Herr tröstet Zion und alle seine Trümmerfelder. Er macht sie Eden gleich und verwandelt seine Steppe in den Garten des Herrn. Dort werden Jubel und Freude herrschen, Lobpreis und Gesang erklingen darin. Jesaja berührt so eine Sehnsucht hier. Wir haben das, was Gott gestaltet hat. Wir haben Entscheidungen von Menschen, die ins Chaos führen. Wir haben Trümmerfelder. Und Jesaja sieht so etwas von dem, was sein kann, wie aus diesen Trümmerfeldern, aus dieser Zerstörung, diesem Chaos, etwas Edengleiches wird. Wie aus Steppe, aus verbrannten Ort, wieder so ein Garten des Herrn wird. Der Garten als Bild der Erneuerung von der Zerstörung. Sehnsucht nach Wiederherstellung. Vielleicht käme das auch in unserem Leben. Wir merken, da ist so viel Chaos, so viel kaputt. Und ich sehne mich nach einer heilen Welt, nach einer Veränderung, nach Erneuerung. Das Trümmerfeld, was gerade in meinem Leben ist, das darf nicht so bleiben. Und ich wünsche mir, Gott, dass du da hineinkommst und Erneuerung schenkst. Und vielleicht ist auch für dich dieser Garten so ein Bild dafür, dass Gott Veränderung, Erneuerung schenkt. Es gibt ja das Lied Grace into Gardens von Gräber in Gärten. Die haben wir so ein Bild, so ein Text, wo es ein Trümmerfeld gibt, Zerstörung und Tod. Und das Bild, dass Gott das verändern kann in einen blühenden Garten des Lebens. Wir gehen weiter. Noch einen größeren Sprung ins Neue Testament. Der Garten als Ort, an dem sein Wille geschieht. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Und ich springe weiter zum Gebet. Aber Vater, alles ist dir möglich, betet Jesus. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus ist ein Stück weit der zweite Adam. Wir haben den ersten Adam und der ist in einem Garten, seiner Frau Eva. Und sie tun nicht das, was Gott möchte. Gott sagt, euch gehört alles, ihr könnt alles genießen, nur von diesem einen Baum, das Erkenntnis von Gut und Böse, von dem es bitte nicht. Daran könnt ihr zum Ausdruck bringen, dass ihr mir vertraut, dass ihr daran glaubt, dass das, was ich für euch möchte, ist das Gutes für euer Leben. Und Adam erliegt der Versuchung und gemeinsam mit seiner Frau essen sie von dem, wo Gott gesagt hat, davon bitte nicht. Und jetzt haben wir viele Jahre später Jesus, Gottes Sohn, wieder in einem Garten und wieder kommt eine Versuchung. Und die Frage ist, reagiert Jesus in diesem Garten? Jesus weiß, was vor ihm liegt, das Kreuz, Sterben, einen Tod, den er nicht verdient hat. Stellvertretend für die Menschen die Last der Welt auf sich nehmen, am Kreuz dafür bezahlen, was wir vor Gott verbockt haben. Und Jesus sagt, ich will nicht. Ich will nicht sterben am Kreuz, ein Verbrechertod. Und Adam sagte früher, ich will von dieser Frucht essen. Und was macht Adam? Er isst von der Frucht, weil er das will. Was macht Jesus? Ich will nicht sterben, aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Nicht von der Frucht zu essen, bedeutete für Adam und Eva Leben in Hülle und Fülle. Gott gehorsam zu sein, bedeutete Leben. Und was passiert hier? Hier bedeutet für Jesus, Gott gehorsam zu sein, seinem Vater im Himmel gehorsam zu sein, bedeutet für ihn den Tod. Und ich merke, irgendwas dreht sich da, verändert sich da. Jesus wird zur Sünde, Jesus geht in den Tod, er geht an den tiefsten Punkt der Menschheit, um von dort aus eine Veränderung zu bewirken, sodass aus Ödland, aus Trümmerfeldern neues Leben entstehen kann. Jesus widersteht der Versuchung. Er stellt seinen Willen hinter den Willen seines Vaters im Himmel zurück. Adam tut nicht Gottes Willen und betritt damit das Reich des Todes. Jesus tut Gottes Willen, betritt ebenfalls das Reich des Todes, aber er bleibt nicht darin. Wir gehen einen Text weiter. Der Garten als Ruhestätte für Jesus. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Ist das schon mal aufgefallen? Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es der Tag der Vorbereitung für das Passafest war und das Grab sich in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort. Also Raum und Zeit sind irgendwie knapp. Das ist nahe. Hier ist ein Garten. Hier ist ein Grab sogar. Und wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns Jesus dort bestatten. Und ich finde es so spannend zu beobachten, wie alles mit einem Garten beginnt, den Gott anlegt. Und wie hier auch in einem Garten es ein Stück weit endet. Jesus stirbt am Kreuz einen Tod, den er verdient hat. Und er wird in einen Garten gelegt, in ein Grab. Gardens into graves. Aus einem Garten wird ein Grab. Ein Ort der Gemeinschaft, des Genießens und der Versorgung wird zur Ruhestätte von Jesus Christus. Nun wissen wir, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er vom Tode auferstanden ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und es ist ganz spannend, als Maria Magdalena am Ostermorgen zu diesem leeren Grab kommt und sich fragt, wo ist Jesus, wo ist sein Leichnam? Da sieht sie einen Mann und sie denkt sich, ist es der Gärtner? Auch interessant, ne? Ist ja klar, ist ein Garten, gibt es auch einen Gärtner. Aber es ist Jesus Christus, der auferstanden ist. Im Garten Eden, diesen Ort, den Gott geschaffen hat, wird aus lebendig sterblich. Im Garten bei Golgatha wird aus sterblich ewig. Jesus besiegt den Tod und bewirkt, schafft ewiges Leben für sich und für jeden, der auf ihn vertraut. Ein letzter Text. Sönke sagte, er fängt am Anfang an und ich komme jetzt zum Ende der Bibel, die Offenbarung, das letzte Buch. Dort heißt es, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht. Der Garten als Lebensziel. Der Baum des Lebens, Ausdruck der Nähe Gottes, der Beziehung zu Gott. Und wer bei Gott ist, der hat das Leben. Durchhalten, um Zugang zur Nähe Gottes zu bekommen, die ewiges Leben beinhaltet. Und was ist ewiges Leben? Es ist ein Ort der Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Es ist ein Ort des Genießens und der Versorgung. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass wir dir sehen können in der Bibel, wie zugewandt du bist, wie du Schönes kreierst für uns, was nicht nur ausreichend ist, sondern sehr gut ist. Und Gott, ich sehe diesen Garten als Hintergrund, als Ort, in dem du unterwegs bist, in dem du handelst. Ich danke dir, dass du es nicht dabei belassen hast, dass die Menschen sich gegen dich entschieden haben, sondern dass du ihnen nachgegangen bist, dass du eine Sehnsucht in unser Herz gelegt hast nach Wiederherstellung, nach Erneuerung, nach Leben dort, wo Tod hineingebrochen ist. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du bis zum Tod hinabgestiegen bist, in das Reich des Todes und dass du Sieg geschenkt hast. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir uns an dich wenden dürfen und dass du den Weg, die wir uns selbst verbaut haben, wieder freigemacht hast in die Nähe Gottes. Und ich möchte mir diesen Garten vorstellen, wunderschön gestaltet, angelegt, gepflanzt, schön Blumen und alles ist sinnvoll aufgebaut. Und ich höre die Schritte Gottes und darf ihm nahe kommen. Danke, Jesus, dass du das möglich machst, dass wir Gott nahe kommen dürfen. Amen. Während Sina ein bisschen Klavier spielt, möchte ich nochmal so die Gedanken aus den Texten Revue passieren lassen, ein bisschen schweifen lassen, die Gedanken. Ich lade euch ein, mal die Augen zu schließen, diese ein bisschen nachzuspüren, euch vielleicht in so einen Garten hineinzuversetzen. Und anschließend singen wir das Lied Grace into Gardens. Lass deinen Gedanken schweifen. Ein Garten als Lebensraum. Für Begegnungen zwischen Gott und Mensch. Zur Versorgung seiner Geschöpfe. Ein Garten als Lernfeld, um zu erkennen, dass Gottes Wille gut ist und Leben schenkt. Garten als Kulisse für die größte Tragödie der Menschheit. Ein Garten als etwas Verborgenes, fortan unerreichbar und unverfügbar für den Menschen. Ein Garten als Bild der Wiederherstellung. Gott heilt und richtet wieder auf, was zerstört ist. Ein Garten als Ort des Gehorsams. Jesus, Mensch wie wir, stellt seinen Willen hinter dem seines Vaters zurück. Ein Garten als letzte Ruhestätte. Für den Messias ein würdiges Grab. Ein Garten als Triumphplatz. Der Tod wird überwunden, Gottes Lebensspende in Nähe wieder zugänglich. Ein Garten und ich? Gehe ich hinein? Entdecke ich diesen Ort, an dem Gott mir begegnet? Verstecke ich mich oder halte ich seine Nähe aus? Lasse ich mir von Jesus mein eigenes Versagen nehmen und seinen Sieg schenken?